Was sind für Sie die zentralen Änderungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende?
Zentral ist sicher das, was Sie schon in Ihrer Anmoderation gesagt haben. Wir sehen hier eine Verschärfung der Sanktionen, also der Leistungskürzungen bei Pflichtverletzungen, die alles übertreffen, was das Recht der Fürsorge und Existenzsicherung jemals kannte, und zwar seit 1925. Die Nazizeit muss man natürlich ausnehmen. Dort hat man soziale Probleme ja nicht mehr im Bereich der Fürsorge gelöst, sondern hat das Thema der Polizei überantwortet, die sogenannte Arbeitsscheuer dann in die Konzentrationslager verbrachte. Aber wenn man sich anguckt, was 1925 in der Reichsfürsorgepflichtverordnung drin stand, dann staunt man, wenn man das mit heute vergleicht. Selbst dort war eine 100%-Sanktion nicht vorgesehen. Das Bundessozialhilfegesetz von 1962 war schon deutlich schärfer. Das sah eine 100%-Sanktion vor, also eine vollständige Kürzung der Leistungen. Das wurde allerdings durch das Bundesverwaltungsgericht, durch die berühmte Entscheidung von 1968 weitgehend quasi kaltgestellt. Und das galt so bis zum Inkrafttreten von Hartz IV. Dann haben wir mit Hartz IV vor gut 20 Jahren eine sehr deutliche Verschärfung erlebt, die noch einmal weiter verschärft wurde durch das Fortentwicklungsgesetz von 2006, bis es schließlich zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 5. November 2019 kam. Damit wurden die Sanktionen dann wieder auf das Niveau zurückgefahren, was sie über Jahrzehnte unter der Geltung des Bundessozialhilfegesetzes hatten, also für den Zeitraum von 1962 bis 2004. Weiter ging die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung ja nicht.
Heißt, schärfer, die Sanktionen sind schärfer. Sie haben gesagt, übertrifft alles bisherige, heißt, das Ganze ist jetzt auch schärfer als Hartz IV noch.
Es ist viel, viel schärfer als Hartz IV. Es ist eine völlig neue Dimension. Was man jetzt, also man versucht, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu umgehen, indem man eben sagt, wer dreimal nicht zu einer Meldeaufforderung erscheint, der gelte als nicht erreichbar. Das heißt, man nennt es nicht Sanktionen, sondern man nennt es Nichterreichbarkeitsfiktion. Also man fingiert von Gesetzes wegen, dass eine Person, die dreimal nicht vorgesprochen hat, die Tatbestandsvoraussetzungen für den Anspruch nicht erfüllt. Entschuldigung, ich huste noch etwas. Um die Dimension dessen zu verstehen, muss man sich vielleicht kurz vergegenwärtigen, wie die Sanktionen überhaupt verteilt werden. Wir haben zwei Arten von Sanktionen. Wir haben die Sanktion wegen des sogenannten Meldeversäumnisses und wir haben die Sanktion wegen aller anderen Pflichtverletzungen. Die Sanktionen wegen aller anderen Pflichtverletzungen haben noch nie so eine große Rolle gespielt. 87% aller Sanktionen, die 2024 verhängt wurden, betreffen Meldeversäumnisse. 87%. Und mit dieser neuen Regelung wird ja an die Meldeversäumnisse, also an die Sanktionen wegen Meldeversäumnissen angeknüpft. Das heißt, man möchte jetzt offensichtlich wirklich großflächig Personen, die in besonders prekären Situationen sind, aus dem Leistungsbezug verdrängen. Und ich meine, man muss klar sagen, damit wird man Leute auf die Straße treiben. Ja, also da muss man sich keine Illusionen machen. Und dann möchte ich noch einen weiteren Zusammenhang herstellen. Bislang ist es ja so, dass eine Person, und das sind meistens Frauen, die ein Kind bis zum dritten Lebensjahr zu Hause betreut, von der Obliegenheit, erwerbstätig zu werden, ausgenommen ist. Diese Grenze wird reduziert auf ein Jahr. Das heißt, wenn das Kind ein Jahr alt ist, dann muss die Person, die das Kind betreut, wieder erwerbstätig werden. Ja, und jetzt dürfen wir nicht übersehen, dass die Zahl der Alleinerziehenden doch sehr hoch ist. Wir haben also einen Anteil von, also über den Daumen ist jede fünfte Frau alleinerziehend. Bei den Männern spielt die Zahl kaum eine Rolle, ist sehr gering. Und von den Alleinerziehenden ist ein sehr hoher Anteil in Bezug von Bürgergeld, also deutlich über 30%. Es war mal fast 40, es ist, glaube ich, etwas runtergegangen.
Also es gibt ja auch gute Gründe, Kinder vielleicht länger bei der Familie, bei der Mutter behalten zu wollen, als gleich mit eins in den Kindergarten zu geben. Auch in solche Fragen mischt sich dann der Gesetzgeber ein.
Also völlig unabhängig davon, ob jetzt eine alleinerziehende Frau oder auch ein Paar das Kind mit bereits 12 Monaten in Vollzeit in der Kita betreuen lassen möchte, ist es jedenfalls so, dass die Belastung, wenn man kleine Kinder hat, insbesondere wenn man alleinerziehend ist, relativ hoch ist. Und da haben wir auch Zahlen. Wir haben eine sehr hohe Korrelation von zwischen der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung nach dem Kinder- und Jugendhilferecht und dem Bezug von Leistungen nach dem SGB II einerseits, also Bürgergeld, und der Tatsache, dass eine Familie nur einen Elternteil hat, also in der Regel, dass eine Frau alleinerziehend ist, da haben wir einen relativ hohen Zusammenhang. Was ja stark darauf hindeutet, dass Alleinerziehende in Armutslagen sehr, sehr hoch belastet sind. Diese Belastung wird nun deutlich verschärft. Wenn man sich die gesetzlichen Vorschriften jetzt anguckt, also diese Verschärfung in § 10 SGB II, also dass Frauen oder Eltern ab dem Alter des Kindes von einem Jahr bereits wieder einer vollen Erwerbsobliegenheit unterliegen, und zwar in Vollzeit, ja, so ist es ja wohl geregelt jetzt, dann kann man sich ja ausmalen, dass wir Komplettleistungsentzüge sehen werden, die sich gegen alleinerziehende junge Frauen richten und die dazu führen werden, dass sie ihre Mieten nicht mehr bezahlen können. Das wird dann das Einschreiten der Jugendämter erforderlich machen. Und das ist jetzt mal ein interessanter Zusammenhang, denn wir sehen auf der anderen Seite, dass die Zahl der Inobhutnahmen von Kindern zunimmt in den letzten Jahren. Ja. Also man verschärft die Prekarität bestimmter Lebenssituationen mit den Regeln, die man da schafft. Und das ist nicht rational, sondern es ist einfach eine Verschärfung des Vorgehens gegen Menschen in Armutslagen, die diejenigen, die besonders schlecht ausgestattet sind mit kulturellem und sozialem Kapital, in bittere Not treiben wird, in größerem Maß, als wir das bislang je gesehen haben. Das ist das, was da im Gesetz drinsteht.
Und wahrscheinlich kann man auch generell sagen, dass es für sehr viele von diesen angesprochenen Meldeversäumnissen viele Gründe gibt und die Gründe meistens nicht mit, ich habe einfach keinen Bock zum Termin zu gehen. Das geht meistens darüber hinaus, oder?
Also diese Idee, dass Menschen in Notsituationen, in denen sie Bürgergeld brauchen, nach Bock entscheiden, ja, das ist so völlig realitätsfern. Also mir bleibt so ein bisschen die Sprache weg. Also klar, das ist diese Rede, die man da hat, ja. Die aktuellen Reformüberlegungen werden ja legitimiert mit der Rede vom Totalverweigerer. Der Totalverweigerer, der Begriff des Totalverweigerers ist sozusagen der Nachfolgerbegriff des Begriffs des Arbeitsscheuen, der bis 1964 im Sozialgesetz ja noch drin stand, ja. Die Bundesagentur für Arbeit betreibt ein eigenes Forschungsinstitut, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das IAB in Nürnberg. Und die haben im Sommer eine kleine Untersuchung gemacht. Sie sind also in Jobcenter gegangen und haben gesagt, wir suchen jetzt mal den Totalverweigerer. Sie haben ihn nicht gefunden. Der Totalverweigerer ist ein Gespenst. Genau wie der Arbeitsscheuer ein Gespenst war. Das Bundesverwaltungsgericht hat es bereits 1968 in seinem Grundsatzurteil erkannt und ausführlich sich damit auseinandergesetzt. Schon damals hat das höchste Verwaltungsgericht gesagt, dass es den Typ, einen einheitlichen Typ oder eine einheitliche Gruppe der Arbeitsunwilligen gebe es nicht, sondern wenn es zu einer Konfliktlage kommt, die dazu führt, dass die Behörde meint, eine Sanktion verhängen zu müssen, dann liegen irgendwelche sehr unterschiedlichen individuellen Konstellationen zugrunde, die man sich im Einzelfall angucken muss. Ja, die haben damals tatsächlich Gutachten eingeholt, also ein arbeitspsychologisches Gutachten und solche Sachen, und haben sich mit der Frage sehr gründlich auseinandergesetzt.
Ich rechne damit, dass die Menschen das Sozialsystem wieder als gerecht empfinden. Dies sei das Hauptziel der Reform, so CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Donnerstag in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Die Bürgergeldreform ein Schritt zu mehr Gerechtigkeit?
Das ist Unfug. Also es ist... Es wird weder gerechter, noch ist es rational im Sinne einer utilitaristischen Perspektive. Wenn man eine utilitaristische Perspektive anlegt, also wenn man so mal nicht guckt, was ist für die Leute gut, die in der Notlage sind, sondern was ist für alle gut, dann ist es bestimmt nicht sinnvoll, Leute so stark in Not zu treiben, dass sie ihre Wohnungen verlieren und dass Alleinerziehende so stark in Not geraten, dass die Jugendämter einschreiten müssen. Das ist nicht sinnvoll. Mit Gerechtigkeit hat das in meinen Augen ohnehin nichts zu tun. Menschen in Not sind Menschen in benachteiligten Lebenslagen. Ich habe 10 Jahre Personen mit Bürgergeldbezug, oder damals nannte man es ja Hartz IV, beraten. Ja, jemand, der 3 Jahre und länger im Hartz IV-Bezug ist. Das ist entweder eine alleinerziehende Frau oder es ist eine Person, die einen sehr geringen Bildungsabschluss hat, also maximal Hauptschulabschluss und keinen Berufsabschluss oder auch keinen Hauptschulabschluss. Wir entlassen als Gesellschaft jedes Jahr eine bedrückend hohe Zahl von Personen ohne Schulabschluss aus der primären Bildung. Und die dritte Gruppe sind Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Also wer Abitur hat und nicht alleinerziehend ist, der, wenn so eine Person mehr als 3-4 Jahre im Leistungsbezug ist, dann findet man oft ein posttraumatisches Belastungssyndrom nach einer schweren Gewalttat in der Vergangenheit oder solche Sachen. Und dann gibt es noch ein paar andere, also das ist nicht abschließend. Aber das sind die Gruppen, die da drin sind. Also es sind Personen, die durch Umstände in Benachteiligungslagen geraten sind. Ich sage damit ja nicht, dass es jetzt ganz einfach ist, dass wir alle nur nett sein müssen und dann wird alles gut. Benachteiligungslagen führen zu Desintegrationsprozessen, zu gesellschaftlichen Desintegrationsprozessen. Und Reintegrationsprozesse, die wir dringend brauchen, sind konflikthafte Prozesse. Also man muss sich schon mit Leistungsbeziehern und Bezieherinnen auseinandersetzen. Und es kann auch sein, dass man sich da mal streitet. Es ist nur so, wenn ich jemanden reintegrieren möchte oder überhaupt, wenn ich mit jemandem einen Konflikt habe, dann ist es keine konstruktive Idee, ihm die Existenzgrundlage zu entziehen. Denn damit treibe ich die Person in so radikale Not, dass sie quasi in eine Not, nicht quasi, sie kommt in eine Notwehrlage. Ja, was soll sie denn tun, die Person? Ihren Hausrat aufgeben, auf die Straße gehen, wissen, was das bedeutet, oder kriminell werden oder betteln, was soll sie tun, wenn man ihr die Leistung entzieht? Also das ist eine irrationale Vorgehensweise, und mit Gerechtigkeit hat es nun wirklich überhaupt nichts zu tun.
Sie haben am Mittwoch einen Vortrag gehalten, in dem es auch darum gehen sollte, welche Rolle die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts spielt. Wir haben das Thema schon vorhin gestriffen. 2019 erklärte das Bundesverfassungsgericht, das menschenwürdige Existenzminimum darf nicht gekürzt werden. Angesichts der jetzt geplanten Totalsanktionen kann man da sagen, dass bei der aktuellen Reform die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eigentlich gar keine Rolle spielt, dass sie dreist ignoriert wird?
Ja, die spielt natürlich schon eine Rolle insofern, als dass man sich was ausgedacht hat, um sie zu umschiffen. Also diese Konstruktion der Nichterreichbarkeitsfiktion ist ja ein offensichtlicher Versuch, die Karlsruher Entscheidung zu umgehen. Ob die Bundesregierung damit durchkommt, weiß ich nicht. Ja. Das Problem ist, also ich komme nochmal zurück auf diesen Vortrag, für den ich hiermit Werbung machen möchte. Man kann ihn auf der Website der Katholischen Hochschule anhören und ansehen. Ich habe dort ja versucht, die aktuelle Entwicklung in längere Linien einzubetten. Deswegen habe ich vorhin auch einen kurzen Rückblick gewagt bis zur Reichsfürsorgepflichtverordnung, die 1925 in Kraft trat. Und ein Aspekt dieser längeren Linien ist folgender. Die Zeit des Bundessozialhilfegesetzes war von einem starken Paternalismus geprägt. Man hat Arme behandelt quasi wie Kinder, die nicht in der Spur laufen. Ja, das ist natürlich völlig inakzeptabel und hat was Entwürdigendes. Aber der Paternalismus der Sozialhilfezeit ist ein zweischneidiges Schwert. Er hat auch eine Seite von Schutz. Der Paternalismus hat die Betroffenen auch geschützt. Er hat sie einerseits durchaus auch herabgewürdigt, aber er hat sie auch geschützt. Was mit der Hartz-IV-Reform 2005 passierte, war, man hat den Paternalismus radikal abgeschafft. Das war eine Kampfansage gegen jeden Rest der paternalistischen Tradition. Und das Interessante ist, dass die Situation der Betroffenen sich dadurch verschlechtert hat. So, und die Frage, die sich daran anschließt, ist natürlich nicht, ob man zurück zum Paternalismus der Zeit des Bundessozialhilfegesetzes gehen soll. Das ist sicher keine gute Idee. Die Frage ist, wo kommt der Schutz her, wenn man diesen völlig unbefriedigenden kleinen Schutz des Paternalismus auch noch verliert. Und ich meine, der Schutz kann alleine kommen aus der Anerkennung von Menschenrechten, und zwar auch von Menschenrechten als Leistungsrechte, die wir in der Rechtswissenschaft ja positive Freiheiten nennen, positive Liberties, als gleichberechtigte Menschenrechte neben den negativen Freiheiten, negative Liberties, neben den Abwehrrechten. Diese Anerkennung sehen wir nicht in ausreichendem Maße. Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem grandiosen Regelsatzurteil vom 9. Februar 2010 und dann darauf mit dem Asylbewerberleistungsgesetzbeschluss vom 18.07.2012 sehr große Schritte in diese Richtung getan. Das ist wirklich eine Ansage, und beide Entscheidungen sind rechtsdogmatisch großartig begründet. Und dann aber hat das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidungen relativiert mit dem Regelsatzbeschluss vom 23.07.2014, um sie dann mit dem Sanktionsurteil zu konterkarieren. Das Sanktionsurteil ist ja ein erstaunliches Urteil. Das Bundesverfassungsgericht sagt, Sanktionen bis zu 30% sind erlaubt, aber die, ich glaube, ungefähr 60 Seiten umfassende oder so, also jedenfalls ziemlich ausführliche Begründung, erklärt ja mit keinem Wort, warum jetzt gerade 30%, sondern sie zeigt, dass dies keine juristisch begründete Entscheidung ist, sondern ein politischer Kompromiss im Senat. Die Begründung ist ein Potpourri der völlig konträren Auffassungen der Mitglieder des damaligen Ersten Senats. Mit dem Sanktionsurteil hat das Bundesverfassungsgericht den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, also die Möglichkeit, Grundrechte auch einzuschränken, auf das Recht auf existenzsichernde Leistungen bezogen. Und gerade diese Konstruktion wollte das Bundesverfassungsgericht mit dem Regelsatzurteil vom 9. Februar 2010 verbauen. Deshalb hat man den Anspruch auf existenzsichernde Leistungen allein auf den Menschenwürdegrundsatz und das Sozialstaatsprinzip gestützt. Und genau diese juristische Konstruktion, die es also verhindert, den Anspruch zu relativieren, die wurde mit dem Sanktionsurteil angebohrt und mit einer ganzen Reihe von folgenden Entscheidungen, die überwiegend das Asylbewerberleistungsgesetz zum Gegenstand haben, wurde dieser Prozess fortgesetzt. Und dann sehen wir eben die Entscheidung zum BAföG vom Herbst 2024, in der das Bundesverfassungsgericht ja sehr klar gesagt hat, also wenn man es mal frei übersetzt, jetzt reicht es mal mit den sozialen Rechten. Wir haben zwar damals dieses Hartz-IV-Urteil gemacht, aber wir geben keinen Millimeter mehr an Bodenpreis sozusagen. Ja, also ich nenne den BAföG-Beschluss den Basta-Beschluss. Das ist so ein Beschluss, jetzt reicht es mal, wir wollen keine weiteren sozialen Rechte auf die Verfassung stützen. Was man daran sieht, ist, dass Leistungsrechte von Menschen in Armutslagen eben nicht so zuverlässig anerkannt sind als verfassungsrechtlich verbriefte Rechte, wie das in meinen Augen rechtsdogmatisch richtig wäre und wie es aber auch erforderlich wäre, um den Schutz, den der Paternalismus völlig unzureichend bot, zu substituieren oder auszubauen.
Also vielleicht abschließend, so klar ist es dann doch nicht, dass das Bundesverfassungsgericht in wenigen Jahren den Gesetzgeber wieder in die Schranken weist und die aktuelle Reform in die Tonne klopft.
Das ist völlig unklar. Es kommt darauf an, wer da sitzt und wie welche Auffassungen sich dort durchsetzen. Unzutreffende Entscheidungen sind im Rechtssystem möglich. Auch ein Bundesverfassungsgericht kann ein Urteil fällen, was nicht richtig ist. Das ist möglich. Es ist nicht schön, aber es ist möglich. Ich würde trotzdem das Bundesverfassungsgericht immer verteidigen. Aber allein, dass es eine tolle Institution ist, schützt es nicht vor Irrtümern.
Dann doch noch eine Abschlussfrage. Verarmung, mehr Obdachlosigkeit, mehr Menschen, die kaputt gehen. So skizzierte Harald Thomé vom Erwerbslosenverein Tacheles die absehbaren Folgen der Bürgergeldreform. Sie haben jetzt auch schon einiges gesagt. Vielleicht noch mal ein bisschen zusammengefasst, auch von Ihnen noch ein paar Worte. Welche Auswirkungen wird die Reform haben?
Ich befürchte, genau wie Harald, dass deutlich mehr Menschen als bislang in unmittelbare, absolute Not getrieben werden, wenn dieses Gesetz wirklich kommt. Und ich finde, jede Abgeordnete, die das mit verabschiedet, muss darüber nachdenken, was er oder sie da verantwortet.
Das sagt Roland Rosenau, Professor für Recht der sozialen Sicherung an der Katholischen Hochschule Freiburg. Wir haben mit ihm gesprochen über die Reform des Bürgergelds, die jetzt Grundsicherung für Arbeitssuchende heißen soll. SPD und CDU haben sich am Mittwoch im Bundeskabinett auf die Reform verständigt. Roland Rosenau hat am Mittwoch auch einen Vortrag gehalten mit dem Titel Reform des Bürgergeldes vom Arbeitsscheuen zum Totalverweigerer. Dieser ist nachsehbar auch auf der Webseite der Katholischen Hochschule. Wir werden ihn dann auch verlinken.